Hallo und danke fürs Einschalten. Diese Predigt wurde live bei einem Gottesdienst mitgeschnitten und leider gibt es da auch Hintergrundgeräusche, die ich nicht wegbekommen habe. Ich hoffe, sie stören euch nicht allzu sehr und ich wünsche euch Gottes Segen fürs Hören der Predigt. Die Geschichte, auf die sie sich bezieht, könnt ihr in Apostelgeschichte 17 nachlesen. Viel Spaß.
Wenn irgendjemand dich jetzt fragen würde, für welchen Gott singst du eigentlich deine Lieder? Oder bei dem Thema freut euch und jubelt, welchen Gott jubelst du zu? Was würdest du ihm antworten? Nehmt euch mal einen Moment Zeit und denkt darüber nach, was ihr sagen würdet. Ich glaube, wir wären wahrscheinlich alle erstmal verdutzt über diese Frage und müssten ein bisschen überlegen. Ist keine Schande. Aber ich hoffe genauso, dass uns auch Antworten einfallen würden, selbst wenn es schnell gehen muss. Vielleicht würden manche sagen, ich singe für den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und auch mich selber. Oder vielleicht würden manche sagen, ich juble dem Gott zu, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Andere würden es vielleicht so ausdrücken, dass sie sagen, mein Lied lobt den Gott, der mein Leben und die ganze Welt in seiner Hand hält. Oder vielleicht würde er auch noch etwas anderes einfallen. Und ja, ich gebe es zu, das ist gewissermaßen eine ziemlich theoretische Frage, denn wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert? Dass jemand in unseren Gottesdienst kommt und uns so eine Frage stellt? Hier außen vielleicht noch mal ein bisschen höher, als in der Kirche es der Fall wäre. Und vielleicht würdet ihr sagen, ja, die Frage ist so ein Quatsch. Also weiß doch eh jeder, welchen Gott wir singen. Echt? Oder vielleicht würden wir sogar denken, ja, an den glaubt doch sowieso jeder. Wirklich? Bin ich mir nicht so sicher. Und manche würden vielleicht einwenden, und ich befürchte, dass da viel Wahres dran ist, wenn jemand auf einer spirituellen Suche ist, dann wird er ganz bestimmt nicht in einem ganz normalen evangelischen Gottesdienst aufschlagen. Die Frage müssen wir uns stellen, ja, das stimmt. Ich befürchte, es gibt oft ganz wenige Berührungspunkte von uns Christen mit Leuten, die unseren Glauben nicht teilen, die Außenstehende sind im Blick auf den Glauben. Und ich finde es schade. Wir könnten jetzt überlegen, welche Gründe das hat, aber das will ich gar nicht vertiefen. Hängt sicher damit zusammen, dass wir sagen, ach, Religion ist Privatsache, das sagt, bringt lieber nicht nach außen. Oder vielleicht ist es auch so, dass wir selber nicht wissen, was wir sagen sollten in so einem Moment. Oder vielleicht auch Bammel davor haben, dass uns nichts einfällt. Und vielleicht befürchten wir sogar, als intolerant zu gelten, wenn wir bei anderen von unserem Glauben erzählen oder gar dafür Werbung machen. Kann viel Verschiedenes sein. Wie gesagt, ich will gar nicht näher darauf eingehen. Denkt mal an den Paulus, von dem wir gerade gehört haben, der mitten in dieser Metropole, der mitten in Athen steht, die Wiege der Demokratie, der europäischen Kultur und, so wie es in der Apostelgeschichte heißt, eine Stadt, die voll ist mit Götzenbildern. Mit Tempeln der verschiedenen Kulte. Manche Überreste können wir heute noch sehen, aber es war viel mehr damals. Es gab Statuen und Altäre, die im öffentlichen Raum standen und an denen Opfer dargebracht wurden für verschiedene Gottheiten, ganz zu schweigen von dem, was die Leute zu Hause rumstehen hatten und da das auch gemacht haben. Und Paulus sieht sogar einen Altar, auf dem steht, für den unbekannten Gott. Das war eine ganz einfache Logik. Bevor irgendein Gott beleidigt ist, weil wir ihn nicht opfern, machen wir lieber noch so eine Art Platzhalter. Und opfern da auch, dann kann sich keiner beschweren. Das war die Logik, die dahinter gesteckt ist. Und als Paulus das sieht, ist das für ihn eine sehr zwiespältige Erfahrung. Einerseits lobt er die Menschen in seiner Rede vor dem Areopag. Er sagt, dass sie fromm sind, weil sie die Götter verehren. Heute könnte man vielleicht eher sagen, dass sie spirituell sind. Das wäre wahrscheinlich ein Wort, das wir wählen würden. Und andererseits heißt es auch ganz klar in dieser Erzählung, dass Paulus zornig darüber wird. Und wahrscheinlich erschrecken wir erstmal, wenn wir das hören, weil wir denken, oh, ist es doch so, dass er da intolerant ist den anderen gegenüber. Und ich muss zugeben, wenn es da heißt, dass die Stadt voll Götzenbildern ist, dann ist das kein neutraler Begriff, sondern dann ist es an sich schon eine Wertung natürlich, dass sie da auf dem Holzweg sind. So wird es da ausgedrückt. Wir springen mal in unsere Zeit heute. Da ist es für uns eine unglaublich große und wichtige Aufgabe und eine Herausforderung, wie wir ein friedliches Miteinander in unserer Gesellschaft schaffen können. Und zwar zwischen den verschiedenen Religionen, aber auch darüber hinaus zwischen allen gesellschaftlichen Gruppen. Und wir merken, wie wahnsinnig schwierig das ist, gerade in dieser Zeit. Es ist gut und unglaublich wichtig, dass wir uns dieser Herausforderung stellen und dass wir uns auch als Christen dieser Herausforderung stellen. Das muss unbedingt sein. Und gleichzeitig, vielleicht erlebt ihr das auch immer wieder, gleichzeitig befürchte ich, dass in unserer Gesellschaft oft offene Diskussionen und ehrliche Diskussionen nicht mehr geführt werden, weil man sich lieber die Meinungen lieblos um die Ohren haut. Also wenn man nicht mehr in einem Gespräch interessiert ist, wo man zuhört, was die anderen sagen und dann natürlich auch seins sagt, sondern wo man nur seins loswerden will, egal ob jetzt im Internet oder von Angesicht zu Angesicht, und den anderen abwatscht damit, dann ist das nicht der Sinn der Sache. Und es gibt sogar Tendenzen in unserer Gesellschaft, andere Meinungen zum Schweigen zu bringen, weil sie unliebsam sind, und dann wird gleich die große Keule ausgepackt. Das darf man nicht sagen, weil es in eine falsche Richtung geht. Und das ist schwierig für Diskussionen, nur als Hinweis. Was macht Paulus in dieser Geschichte? Paulus geht auf den Areopag, auf diesen Hügel über der Stadt Athen, den Sitz der Ratsversammlung. Und das heißt, er steht im öffentlichen Raum. Und dort erzählt er von seinem christlichen Glauben. Dort kommt er mit anderen Menschen ins Gespräch. Das heißt, jeden Tag ist er dort und er redet mit den Leuten. Man merkt, er kennt sich aus mit denen, wie die Leute so ticken. Er hat Ahnung von ihrer Kultur. Er hat sich da reingearbeitet, sage ich jetzt mal so. Er hat sich die Mühe gemacht, ihre Kultur kennenzulernen, und er spricht mit ihnen. Und ich wage zu behaupten, dass seine Motivation, warum er mit ihnen spricht und warum er auch von seinem Glauben erzählt, dass diese Motivation die Liebe ist. Paulus stellt sich nicht hin, um die anderen Leute niederzubrüllen. Da hätte er auch schlechte Karten, wenn er alleine dasteht und die anderen sind viele. Er stellt sich hin, weil er sich um die Menschen sorgt. Lasst uns mal versuchen, die Leute von damals mit den Augen des Paulus zu sehen. Und das heißt für mich eben auch mit den Augen der Liebe zu sehen. Und auch dabei zu überlegen, wo finden wir Parallelen zur heutigen Gesellschaft, zu den Menschen um uns herum oder vielleicht auch zu uns selber. Wir stehen ja nicht außerhalb irgendeiner Kultur, wir sind ja mittendrin immer. Wir können gar nicht leben außerhalb einer Kultur, wir sind immer Teil. Eine Gruppe, mit der Paulus redet, das sind die gebildeten Menschen, die oft aber auch der Religion und dem Glauben sehr kritisch gegenüberstehen. Drei Gruppen kann man da finden. Das eine ist das, was mit Agnostikern beschrieben wird. Auch heute gibt es Menschen, die sich als Agnostiker bezeichnen. Das war die Ansicht der Akademie, die auf Plato zurückgeht. Und die ist nach dem Motto so, ja, wir können nichts über die Götter wissen, wir können nichts beweisen. So, das ist erstmal ein Befund. Wie gehen wir damit um? Das kann man ganz unterschiedlich machen. Man kann sagen, ja, juckt mich auch nicht. Ist mir egal. Man könnte aber auch sagen, vielleicht gibt es da doch was. Wir können es nicht ausschließen. Und wir sind offen, vielleicht lernen wir irgendwann dazu. Das wäre eine offene, eine eher demütige Haltung in diesem Blick auf die Frage. Dann gibt es da die anderen zwei Gruppen, die auch namentlich genannt werden, die Epikureer und die Stoiker. Und die Epikureer, die haben gesagt, ach, die Götter, die sind so weit weg und die haben mit uns Menschen einfach nichts zu tun. Und deswegen sind sie auch so glücklich. Deswegen sollten wir Menschen auch versuchen, möglichst uns fernzuhalten, uns nicht so sehr aufzuregen, immer schön moderat zu leben und uns unabhängig zu machen, auch von anderen Leuten, damit wir glücklich sind. Die Stoiker dagegen haben gesagt, ja, die Götter sind ganz nah, aber sie haben das so verstanden, dass es so ein göttliches Prinzip gibt, den Logos, haben sie das genannt, die Rationalität oder Vernunft, die alles, was es gibt, irgendwie durchdringt. Mit all diesen Leuten redet Paulus, und Bei jedem hat er was, wo er andockt mit seiner Botschaft, aber auch was, wo er die herausfordert mit dem, was sie bisher gedacht und geglaubt haben. Und dann, ja, dann ist da noch der, ich nenne es mal, ich habe keinen besseren Begriff gefunden, der Otto-Normalverbraucher, mit dem Paulus redet. Können ja nicht alle Philosophen sein. Otto-Normalverbraucher, was meine ich damit? Die Menschen, die da beschrieben sind, ganz nett, die einfach keine schönere Beschäftigung wissen, als was Neues zu erfahren. Vielleicht fühlen sich manche ertappt. Das ist aber auch interessant. Aber das ist gar nicht das einzige Kennzeichen, sondern Otto-Normalverbraucher, Menschen, die versuchen, ihr Leben zu führen und es zu gestalten, Menschen, die versuchen, ein gutes und ein richtiges Leben zu führen. Ich glaube, das verbindet sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt. Und diese Menschen damals, diese Otto-Normalverbraucher, das waren deswegen auch Menschen, die den Göttern geopfert haben. In diesen ganzen Kulten, vielleicht haben sie sich einen ausgesucht, vielleicht haben sie das auch verteilt, so nach dem Gießkannenprinzip. Aber wie auch immer, damals war die vorherrschende Meinung, wenn ein Gott etwas für mich tut, also wenn ich ihn um etwas bitte und es geht in Erfüllung, dann bringe ich ihm auch ein Opfer dar. Oder ich löse ein Versprechen ein. Es kann klein sein, es kann groß sein. Und für uns ist es vielleicht fremd, aber hört mal in euch hinein. Auch wenn das Ganze drumherum und dieser ganze Kult uns fremd ist, ich glaube, dieser Anreiz und dieses Verständnis, ich tue etwas für Gott, damit er etwas für mich tut, das ist was zutiefst Menschliches. Und wer sich beschäftigt damit, mit der Frage, wie die religiöse Entwicklung bei Kindern oder bei Menschen insgesamt vor sich geht, der wird feststellen, dass dieses Prinzip Do ut Des, wird es auf Lateinisch genannt, ich gebe, damit du mir etwas gibst, dass dieses Prinzip in uns Menschen irgendwie drinsteckt und dass es manchmal ziemlich schwer ist, das loszuwerden. Die Leute damals, die haben sich, glaube ich, die Frage gestellt, wie kann ich mir ein gutes Leben aufbauen? Mir und meinen Lieben. Und auch das verbindet sie mit vielen Menschen heute. Und wahrscheinlich haben sie auch gedacht, welchen Gott muss ich dafür zufriedenstellen? Das ist wahrscheinlich ein Unterschied zu heute. Ja? Also das war, glaube ich, manchmal auch ein ziemlicher Druck und ein Kampf. Paulus befindet sich mitten im öffentlichen Raum, in einem ganz fremden, für ihn fremden gesellschaftlichen Umfeld. Und er begegnet den Menschen dort mit Liebe und mit Wertschätzung und mit Hingabe und er sucht ein echtes Gespräch und er möchte, dass ihr Leben gelingt. Jetzt, was sagt er ihnen? Das, was der Evangelist Lukas hier schreibt, gut, es war nicht gerade kurz, aber trotzdem ist es bestimmt nur eine Zusammenfassung dessen, was Paulus tatsächlich gesagt hat. Was verkündet er ihnen? Was erzählt er ihnen von Gott? Er sagt als erstes, Gott ist der Schöpfer von allem. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Er sagt, dieser Gott hat alles gemacht und er hat alles immer noch in seiner Hand. Er ist nicht auf uns Menschen, auf unser menschliches Tun angewiesen, so als bräuchte er etwas und nur deswegen gibt er sich mit uns an. Nein, von Anfang an hat er uns alles geschenkt, das ganze Leben, unsere ganze Welt. Und, so sagt Paulus weiter, Gott wollte auch, dass die Menschen ihn suchen, ob sie ihn vielleicht spüren und entdecken können. Denn keinem von uns ist Gott fern. Gott sei Dank. Wir fühlen uns vielleicht manchmal so, aber keinem von uns ist Gott fern. Er ist da und er ist nahe und er möchte, dass wir ihn suchen und er möchte sich finden lassen. Und noch was sagt Paulus, nämlich, dass die Zeit der Unwissenheit vorbei ist. Das ist auch an die Agnostiker gerichtet, die sagen, ach, was kann man schon wissen von den Göttern? Er sagt, ja, früher war das die Schwierigkeit, aber jetzt ist diese Zeit vorbei, weil Gott einen Menschen geschickt hat, durch den wir ihn kennenlernen können. Und obwohl er den Namen nicht sagt, ist völlig klar, dass er Jesus meint. Er sagt, Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, damit wir Gott kennenlernen können durch ihn. Und er ist der Schlüssel zu allem, der Knackpunkt. Er ist derjenige, der diese Welt in Ordnung bringen wird. Vielleicht seid ihr erschrocken bei dieser Verkündigung, dass Gott Gericht halten wird über diese Welt. Und ja, ich gehe gar nicht darauf ein, was wir alles damit verbinden, aber für Paulus heißt es, dass Gott diese Welt in Ordnung bringt. Und wie sehr braucht ihr es, dass diese Welt in Ordnung gebracht wird, oder? Er sagt, Jesus ist derjenige, der diese Welt in Ordnung bringt und weil er auferstanden ist, in dem Moment hat Gott schon damit angefangen, diese Welt in Ordnung zu bringen. Das sagt Paulus eben. Er sagt es in aller Öffentlichkeit. Er verkündet in aller Öffentlichkeit diese gute Nachricht von Jesus. Und ich glaube tatsächlich, dass das heute auch absolut notwendig ist, dass die ganze Welt diese gute Nachricht von Jesus hört. Und ja, damit meine ich auch uns Christen, dass wir es immer wieder neu hören. Und zwar erstmal bevor wir reden, auf diese Botschaft hören, dass sie unser Leben neu macht. Aber dann eben schon auch nach dem Hören reden, auch mit anderen reden und das weitersagen. Und ja, ich glaube, es braucht es auch, dass die ganze Welt diese Botschaft hört. Nicht, dass wir es irgendwo hinausbrüllen, sondern dass wir es den Leuten anbieten und auch sagen, denn nur so haben sie die Wahl, ob sie zuhören wollen oder nicht. Ich glaube, das braucht es gerade für diese Welt, die von einer Seuche gebeutelt wird, unter der wirklich alle leiden. Oft erlebe ich gerade Diskussionen, ja, wer leidet wirklich und wer nicht, oder wer leidet mehr und sonst was. Das ist ein ganz ungutes Klima, Leute. Redet das Leiden an der Situation von anderen Leuten nicht klein, nur weil es nicht euers ist. Ich glaube, dass alle unter dieser Situation leiden. Diese Nachricht von Jesus, die braucht die ganze Welt, die so unter der Zerstörung der Natur leidet und die sehnsüchtig auf Heilung wartet, dass sich endlich etwas ändert. Die Nachricht von Jesus braucht die ganze Welt, die in solchen massiven Veränderungen und Umwälzungen begriffen ist, gesellschaftlich, politisch und so weiter. Und diese Welt, die voll ist von Menschen, die gut und richtig leben wollen. Wir haben nur diese eine Welt. Und diese Welt ist es, die von Gott wunderbar geschaffen worden ist. Und die von ihm jeden Tag erhalten wird, immer noch, Gott sei Dank. Und mit der Gott noch was vorhat. Nämlich, dass er alles, wirklich alles in Ordnung bringt, was im Argen liegt. Und wenn ich das sage, dann schließt es unser Engagement für diese Welt und für die Natur nicht aus, sondern es schließt es ein. Und es geht um diese Welt und es geht um ihre Menschen. Diese Menschen, das sind die, denen Gott sich gezeigt hat, damit sie erkennen, wie sehr er sie liebt und damit sie ihn kennenlernen und ihr Leben reich wird und heil, gesund. Lasst uns eintauchen in diese Liebe von Gott immer wieder neu und auch mit dem nächsten Lied. Lasst uns eintauchen in diese Liebe und lasst uns aus dieser Liebe leben und sie mit vollen Händen und Worten weitergeben. Amen.